Deutschlandfunk.
Eine Ware hat gerade Hochkonjunktur.
Der Markt ist so gesättigt, dass die Preise fallen.
Vor 2 Jahren hat 1 Gramm Kokain in Frankfurt noch knapp 100 Euro gekostet. Heute kriegt man schon zwischen 30 und 50 Euro.
Oder wie es ein Vertreter vom Bundeskriminalamt ausdrückt:
Ein Lein kostet heutzutage so viel wie ein Weizenbier.
Kokain wird anscheinend billiger und gleichzeitig nimmt die Qualität zu.
Das ist sehr hochprozentiges Koks, was unterwegs ist. Also das ist teilweise bis zu 94% habe ich schon gehabt hier. Und das ist schon, das ist eine Hausnummer.
Deutschlandfunk Nova. What the Wirtschaft. Mit Gregor Leschka.
Was zur Hölle auf dem Markt für Kokain los ist, darum geht es heute. Ich bin Gregor Leschka und nein, wir machen in dieser Folge natürlich jetzt keine Werbung für vermeintlich besonders reines Kokain, sondern es geht uns, wie in jeder Folge von What the Wirtschaft, darum, die wirtschaftlichen Zusammenhänge zu verstehen, die unser Leben oder das Leben derjenigen um uns herum prägen. So, und ob wir das nun gut finden oder nicht, zu unserem Alltag gehören auch Drogen dazu. Ich glaube, ich muss jetzt hier nicht ausholen, wie sehr Alkohol, Tabak und manchmal eben auch illegale Drogen wie Kokain das Leben vieler Menschen hier oder auch weltweit prägen. Und dementsprechend gibt es natürlich auch für Drogen Märkte. Märkte, auf denen sich Anbieter und Konsumenten tummeln, auf denen Angebot und Nachfrage zueinander finden. Nur, dass es sich oft um illegale Substanzen handelt und damit folgen diese Märkte anderen Regeln als legale Märkte. Und gerade der Markt für das berühmte weiße Pulver Kokain scheint in Europa gerade besonders zu florieren. Und um herauszufinden, welche Mechanismen dahinter stecken, dafür sind wir für euch den Spuren im Schnee gefolgt. Vom Antwerpener Hafen bis in die Bahnhofsviertel dieser Republik. Wir haben mit Kontrolleuren und Konsumenten gesprochen, um die Ökonomie und die Lieferketten hinter dem Kokaingeschäft zu verstehen. Und wir finden gemeinsam heraus, was euer Bananenkonsum mit der Kokainflut in Europa zu tun hat. Das alles, um die Frage zu beantworten, wie es sein kann, dass das verfügbare Kokain auf dem Markt trotz der Illegalität, der Strafverfolgung und all den Kontrollen immer reiner wird. So, und eigentlich wollte mein Kollege Markus Wolf hier heute auch noch mit dabei sein. Mit dem habe ich zusammen diese Folge recherchiert. Leider ist der aber kurzfristig ausgefallen. Grüße gehen auf jeden Fall raus. Ich nehme euch aber trotzdem mal dorthin mit, wo Markus und ich uns sozusagen geistig am Anfang dieser Recherche befunden haben, beziehungsweise wie wir überhaupt auf das Thema gekommen sind. Unsere erste Assoziation mit Kokain war nämlich, dass Kokain doch eigentlich so etwas wie eine Droge der Reichen und Schönen ist. Also kaum eine Droge ist ja wahrscheinlich so mythenumrankt wie Koks. Eine Droge für Banker und Bosse, für Menschen wie den Wolf of Wall Street oder Scarface, die in Palästen leben und in ikonischen Filmszenen Berge von dem weißen Pulver inhalieren, das aus den Blättern des Kokastrauchs gewonnen wird und sehr stark abhängig macht. Aber irgendwie scheint dieses Bild von den reichen Koksern immer schiefer zu werden. Im Zuge unseres Journalistenlebens sind Markus und mir nämlich auf diversen Recherchen in letzter Zeit immer wieder Aussagen wie diese begegnet.
In Frankfurt wird sehr viel Kokain konsumiert und der Markt ist so gesättigt, dass die Preise fallen. Sie können wirklich zu einem Spottpreis inzwischen illegale Drogen kaufen. Vor 2 Jahren hat 1 Gramm Kokain in Frankfurt noch knapp 100 Euro gekostet. Heute kriegt man schon zwischen 30 und 50 Euro.
Das hat mir am Rande einer ganz anderen Recherche etwa die Sozialdezernentin der Stadt Frankfurt erzählt, die auch für die städtische Drogenpolitik dort verantwortlich ist. Frankfurt hat ja bekanntermaßen ein vergleichsweise großes Drogenproblem. Ob der Straßenpreis für Kokain, wie sie erzählt hat, in diesem Jahr tatsächlich so niedrig ist, das konnten wir übrigens so nicht unabhängig bestätigen. Also Daten der Europäischen Drogenagentur weisen zumindest bis zum Jahr 2024 eher darauf hin, dass der Preis für Kokain vergleichsweise stabil bei so 60-70 Euro pro Gramm geblieben ist. Aber wir gehen das jetzt trotzdem nochmal mit euch zusammen durch und machen ein bisschen, ich sag's jetzt mal in Anführungszeichen, Koks-Algebra, um das mal für euch konkret zu machen, was das eigentlich bedeutet. Wenn man als Endverbraucher aktuell, sagen wir mal, 60 Euro für ein Gramm Koks bezahlt. Und wir haben uns sagen lassen, dass man mit einem Gramm so ungefähr 10 bis 15 Lines ziehen kann. So, es gibt jetzt natürlich keine genormte Linengröße, aber wir nehmen das jetzt mal so an. Dann kostet eine Line Koks, je nach Dosis, aktuell umgerechnet um die 4 bis 6 Euro. Oder, wie es der Leiter für Rauschgiftkriminalität beim BKA gegenüber RTL in diesem Jahr ausgedrückt hat,
eine Line kostet heutzutage so viel wie ein Weizenbier.
Und dieses Bild lassen wir jetzt erstmal sacken. Es handelt sich um keine Geschichte aus dem Paulanergarten. Kokain ist billiger, als viele wahrscheinlich denken. So ging es zumindest Markus und mir. Und dass Kokain so günstig ist, hat uns erstmal überrascht. Nicht nur, weil Kokain in unseren Köpfen halt irgendwie eher noch so dieses Klischee anhaftet, dass es eine Droge der Reichen ist, sondern weil es ja eigentlich auch ein paar sehr plausible Argumente für diese Annahme gibt, dass Koks als Ware eigentlich teuer sein müsste. Also wir nehmen einfach unser ökonomisches Basiswissen oder die Vermutung, die wir hatten. Der Markt für Kokain ist ja kein Markt wie jeder andere, sondern ein Schwarzmarkt. Kokain kann man nicht einfach hier vor Ort in einem Labor aus Chemikalien zusammenmischen, sondern man muss Kokain bzw. die Ausgangsprodukte in anderen Weltregionen anbauen und hier herstellen. Seit den 60er Jahren ist der kommerzielle Anbau, Besitz und Handel von Kokain durch ein UN-Abkommen in weiten Teilen der Welt rechtlich untersagt. Wer also damit handelt, wird von staatlichen Behörden verfolgt. Und daher muss auch jeder Endkonsument natürlich erstens einen gewissen Risikoaufschlag auf die Ware Kokain bezahlen. Weil es ein illegaler Markt ist, gibt es zweitens auch sogenannte Markteintrittsbarrieren. Es kann jetzt nicht jeder einfach mal schnell ein Kokain-Business anmelden, Import-Export-Geschäfte machen und den Preis nach unten drücken. Dafür braucht es schon sehr gute Kontakte und Liefernetzwerke. Und drittens ist es ja auch so, dass die sogenannte Preiselastizität vieler Konsumenten besonders hoch ist. Also will heißen, Drogen wie Kokain sind Produkte, bei denen man theoretisch einen hohen Preis verlangen kann und die Nachfrage trotzdem nicht wirklich nachgibt, weil Süchtige natürlich so oder so konsumieren müssen und auch zum Beispiel der Otto Normalo Berliner Clubgänger oder wo auch immer jetzt auch nicht wegen 5 oder 10 Euro mehr seine komplette Abendplanung umgestaltet. Alles in allem sind das also, dachten wir uns zumindest, und vielleicht geht es euch ähnlich, eigentlich die perfekten Voraussetzungen, um einen hohen Preis für die Ware Kokain aufzurufen. Also wir haben uns wirklich gedacht, hey, wenn eine Line Koks gerade so billig ist, dann liegt es vielleicht daran, dass es gepanscht wird. Ist auf so einem Schwarzmarkt ja auch theoretisch sehr gut möglich. Das wäre ja die logische Erklärung für die Weizenbierpreise, die für Kokain aktuell abgerufen werden. Wären da nicht Konsumenten wie Ben, der öfters im Frankfurter Bahnhofsviertel unterwegs ist und der uns das hier erzählt hat?
Das ist sehr hochprozentiges Koks, was unterwegs ist. Also das ist teilweise bis zu 94% habe ich schon gehabt hier. Und das ist schon ja, das ist eine Hausnummer.
Also 94% Reinheit beim Kokain wäre natürlich tatsächlich eine ziemliche Hausnummer, heißt natürlich auch überhaupt nicht, dass das dann irgendwie besonders gesund ist, aber laut den offiziellen Daten der European Union Drugs Agency hat sich der Wirkstoffgehalt von Kokain im Straßenhandel innerhalb der letzten 10 Jahre tatsächlich mehr als verdoppelt, ist im Schnitt über 80%. Von daher ist die Aussage von Ben, dass er auch mal Kokain mit einem Reinheitsgrad über 90% hatte, überhaupt nicht weit hergeholt. Und spätestens jetzt fanden wir, das ist doch fast schon ein bisschen paradox. Ein Kokainparadoxon sozusagen. Die Ware wird billiger oder ist zumindest im Preis stabil und gleichzeitig steigt die Produktqualität, in Anführungszeichen, enorm an. Das klang in unseren Ohren irgendwie nach so einer gut und günstig Logik, also ein illegaler Edelstoff zu Discounterpreisen quasi. Also, was ist auf diesem fast schon für uns paradoxen Markt für Kokain eigentlich los? Und gestartet haben wir diese Recherche, indem wir diese ganz grundsätzliche Frage erstmal ganz einfach an jemanden weitergeleitet haben, der bzw. die sich mit Drogenmärkten besser auskennt, an Helena Barob. Sie ist Expertin für Drogengeschichte und Drogenhandel, hat unter anderem zur globalen Drogenpolitik der USA promoviert, mehrere Sachbücher zu diesem Thema geschrieben und sie haben wir gefragt, ist es nicht komisch, dass das Kokain auf dem Markt so stabil im Preis ist und sich seine Reinheit so drastisch verbessert?
Nee, für mich ist das kein Paradoxon.
Ja, also die schlechte Nachricht ist, anscheinend sind wir jetzt doch gar nicht zu einer super, super mysteriösen Sache auf der Spur. Die gute Nachricht ist aber, es gibt Leute, denen kommt das gar nicht so komisch vor, was sich seit einiger Zeit auf dem Markt für Kokain tut. Und die dafür natürlich auch zum Glück eine ganz gute Erklärung für haben.
Die Preise von Drogen setzen sich ja aus verschiedenen Sachen zusammen, also aus verschiedenen Faktoren. Einmal spielt die Strafverfolgung durchaus eine Rolle. Vor allem geht es aber wie auf jedem anderen Markt ja um Angebot und Nachfrage. Und wenn die Nachfrage stabil ist und wenn die Unternehmen in der Lage sind, dieses Kokain zuverlässig an den Verbraucher zu bringen, dann ist es natürlich für die Leute, die das anbauen, lukrativ, diesen Anbau auszuweiten. Man muss sich ja vorstellen, dieser Drogenanbau findet ja traditionell immer an den Rändern unserer Welt statt. Ne? Das ist ja nicht irgendwo in reichen Gegenden, wo Leute sich überlegen, was mache ich denn heute mal für ein neues Start-up auf, sondern das sind fast immer in Gegenden, wo die Leute kaum andere Möglichkeiten haben, irgendwas anderes beizutragen auf dem regionalen Markt. Und das sind Leute, die reagieren fast immer nur darauf, was ihnen die Zwischenhändler sagen. Also wenn der Zwischenhändler sagt, du hör mal, ich nehme nächstes Jahr gerne die doppelte Menge ab, dann gucken eben die Bauern, dass sie das vielleicht hinkriegen, weil sie von diesem Geld so abhängig sind.
Okay, dass mittlerweile so viel Kokain auf den Markt in Europa kommt und die Reinheit des Kokains immer weiter steigt, liegt also zum einen an der zuverlässigen Nachfrage hier. Wie zuverlässig die Nachfrage nach Kokain in den letzten Jahren gestiegen ist, das kann man an diversen Indikatoren festmachen. Man sieht es in den Abwasserdaten großer europäischer Städte, in denen die Kokainrückstände in den letzten Jahren nachweislich stark gestiegen sind. Man sieht es auch an den offiziellen Zahlen zu beschlagnahmten Kokainmengen, die in den letzten Jahren ebenfalls stark gestiegen sind. Und auch Bevölkerungsbefragungen innerhalb Europas deuten darauf hin, dass der Kokainkonsum in Europa konstant nach oben geht. Und vielleicht jetzt nochmal ein kleiner Disclaimer, auf den auch Helena Barob immer wieder verweist. Der Witz an Schwarzmärkten ist ja, dass es keine offiziellen Daten über den eigentlichen Kauf und Verkauf der Ware gibt. Man kann halt nur mit Indizien arbeiten. Das wird uns hier immer wieder begegnen. Aber es gibt sie halt, die Indizien. Die vielen kleinen Puzzlestücke, wie etwa die Abwasserproben, die darauf hindeuten, dass die Nachfrage stabil ansteigt und dass das Angebot in Form des Kokainanbaus ausgeweitet wird und den Markt hier in Europa flutet. Und gleichzeitig sorgt die Konkurrenz unter den Dealern dafür, dass die Qualität extrem stark zunimmt.
Es ist natürlich auch bei Drogen so, dass der Händler, der besonders guten Stoff anzubieten hat, wird natürlich auch bei Drogen belohnt. Also das spricht sich natürlich auch darum. Natürlich gibt es da keine ordentliche Qualitätskontrolle, aber die Konsumierenden merken ja, ob der Stoff, den sie da bekommen, besonders rein ist oder nicht. Also das haben sie ja in ihrer Recherche anscheinend auch gemerkt. Die Leute, die das nehmen, sind da schon gute ExpertInnen dafür. Und es scheint also im Moment so zu sein, als würde das ganz gut funktionieren.
Aber das alles, worüber wir hier reden, funktioniert ja nur unter einer Voraussetzung. Nämlich, dass das Kokain aus den Anbauregionen in Südamerika auch zuverlässig und einfach nach Europa kommt. Und damit um die Frage,
wie schwierig ist es, eine Droge zu schmuggeln, also auszuliefern? Und da muss man einfach sagen, da macht die Strafverfolgung inzwischen meiner Einschätzung nach nicht so einen großen Unterschied für den Preis von der Droge. Und das liegt daran, dass Drogenschmuggel, so wie es eigentlich ehrlich gesagt schon seit Jahrzehnten ist, relativ einfach möglich ist.
Ich würde sagen, Zeit für uns, einen der Orte zu besuchen, an dem das Kokain auf vermeintlich einfache Art und Weise nach Europa strömt. Markus, der heute ja leider nicht mit dabei sein kann, ist für uns nämlich schon vor einiger Zeit nach Antwerpen gefahren. Der Stadt, die mit ihrem Hafen als eines der großen Haupteintrittstore für Kokain nach Europa gilt. Und dort hat Markus die Zollmitarbeiterin Sarah van Kottem getroffen.
Okay. So, this is the verification warehouse where all containers that need to be physically checked are unloaded, then the goods are checked and then they are loaded again.
Also, wir befinden uns in einer Kontrollhalle, wo alle Container, die später untersucht werden sollen, entladen werden. Und die Ware wird dann geprüft und später dann auch zurück in den Container gebracht. Und während Sarah van Kottem, ich glaube, ich habe das richtig ausgesprochen, das sagt, fährt hinter ihr ein Hafenmitarbeiter Paletten mit Bananenkisten aus einem Container heraus und in die Halle hinein. Und dann stochert er da mit so einer Metallstange drin herum. Die Bananen stammen nämlich aus Kolumbien. Und daher gilt der gesamte Container auch als Risikocontainer.
Not only bananas, fruits in general, because they are perishable goods. So they need to be moved quickly before they turn bad. So that's more attractive to put them in.
Generell sind Früchte aus Südamerika also erstmal eine Art Verdachtsmoment. Denn diese Produkte sind verderblich und müssen schnell weiter geliefert werden. Die Speditionen und Reedereien, die die Produkte nämlich weiter in die Supermärkte zu euch bringen wollen, scharren ja im Hintergrund schon mit den Hufen. Die wollen ja ihre Bananen an euch loswerden. Die Zollarbeiter müssen also extrem schnell kontrollieren und können das auch nur stichprobenartig tun. Nur 1-2% aller Container dort in Antwerpen werden überhaupt untersucht. Und dieser gesamte Zeitdruck, Container mit verderblichen Früchten wie unseren heißgeliebten Bananen schnell vom Hafengebiet in Supermärkte oder Lager in ganz Europa zu bringen, wird von den Kokainschmugglern immer wieder konsequent ausgenutzt. Sarah van Kottem zeigt Markus hier jetzt alte Aufnahmen von ihren Scannergeräten.
It was in a batch of fruit coming from the Dominican Republic. It was cassavas. And they were, some of them were real cassavas and others were fake cassavas. So they looked like cassavas, but if we broke them, it appeared to be cocaine.
So, die erste Frage ist jetzt wahrscheinlich, was sind cassavas? Das sind Maniokknollen. Und die zweite Frage ist jetzt wahrscheinlich, was ist Maniok? Ich wusste es auch nicht ganz. Das ist eine stärkehaltige Wurzelknolle, die in tropischen Gebieten angebaut werden kann. Was zum Essen also, in dem Fall Kokain versteckt war. Anyway, man merkt an diesem Kokainknollenfund, es gibt sie natürlich, die Drogenbeschlagnahmungen. Und wenn dann die Behörden in Hamburg, Antwerpen oder Le Havre mal in ihren Häfen einen Container mit 10 oder 15 Tonnen Kokain hochnehmen, dann gilt das medial ja schnell als Sensationsfund. Aber man muss das dann doch auch nochmal ins Verhältnis setzen. Allein in Antwerpen, da wo Markus für uns war, wurden innerhalb des letzten Jahres ungefähr 8 Millionen Container umgeschlagen. Und jeder von denen ist mit so einer ganz grob geschätzten Ladung von im Schnitt 18 Tonnen beladen. Macht ein gesamtes Containerfrachtvolumen von fast 150 Millionen Tonnen. Die Suche nach Kokainlieferungen ist, wenn man das jetzt mal Sensationsfund, 10 bis 15 Tonnen versus 150 Millionen Tonnen insgesamt, also die sprichwörtliche Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Wenn ihr euch mal für dieses gesamte Container-Business und die Volumen da interessiert und wie das unsere Weltwirtschaft prägt, schaut gerne mal in unseren Feed vorbei. Wir haben da schon mal eine Folge zu gemacht. Auch eine zu Schwarzmärkten. Bitte gerne abonnieren. Jedenfalls, das schiere Volumen, in denen Container aus aller Welt an den Häfen Europas ankommen und die Geschwindigkeit, in der sie weitergeleitet werden müssen, machen es also fast unmöglich, den Drogenhandel zu stoppen, ohne den kompletten Handel anzuhalten. Und daher glaubt auch unsere Drogenmarktexpertin Helena Barob, dass es aufgrund der globalen Handelsströme eigentlich noch nie so leicht war, Kokain zu schmuggeln wie heute.
Wir haben eine globalisierte Weltwirtschaft. Wir haben so viele Waren, die jeden Tag von jedem Ort der Welt zu jedem anderen Ort der Welt transportiert werden, dass es sehr leicht ist, in diesen unglaublich großen Warenströmen diese sehr verhältnismäßig kleinen Drogen zu verstecken und zu liefern. Und da ist es eben immer schon eingepreist, dass natürlich auch ein Teil dieser Drogen dann auf dem Weg irgendwo abgefangen und konfisziert werden. Das macht aber im Großen und Ganzen für dieses Geschäft kaum einen Unterschied.
Dieses Kokaingeschäft folgt nämlich einer simplen betriebswirtschaftlichen Rechnung. Mit einem Kilogramm Koks, also 1000 Gramm, lässt sich in Europa im Großhandel ein Umsatz von ungefähr 30.000 bis 40.000 Euro erwirtschaften. So, Reminder, es ist ein Schwarzmarkt, daher haben wir jetzt nicht so richtig ganz verlässliche Daten, aber das ist so eine grobe Hausnummer. Und dieses Kilogramm lässt sich in Lateinamerika für geschätzt 1.000 bis 3.000 Euro einkaufen. Also 1.000 bis 3.000 Euro Einkaufspreis, 30.000 bis 40.000 Euro Verkaufspreis. Selbst wenn man jetzt noch die ganzen Margen abzieht, die entlang der Lieferketten für die Coca-Bauern, die Logistik, die Dealer anfallen, kann man damit einfach massiv Geld verdienen. Beim Kokainhandel erzielt die organisierte Kriminalität einen extremen Profit von mehreren 1000%. Weshalb übrigens auch genügend Geld übrig ist, um zum Beispiel die Hafenmitarbeiter zu bestechen. Und was das mit der Arbeit vor Ort und der Stimmung unter den Kontrolleuren macht, das hat der Chef des belgischen Zolls, Christian van der Werden, uns so beschrieben.
Ist da jemand, die bezahlt ist, um Kartells, wenn man mit meinen Leuten, die da arbeiten, da gibt es eine bestimmte Paranoia auf den Terminal, weil man weiß nie, sind sie bezahlt vom Kartell, ja oder nicht.
Eine umfassende Kontrolle möglicher Kokainimporte ist angesichts der globalen Warenströme also nahezu unmöglich. Und die Kontrollen, die stattfinden, sind auch noch hochgradig korruptionsanfällig, weshalb die Flut von Kokain einfach nicht aufhört. Also, wir fassen zusammen. Die europäische Nachfrage nach Kokain steigt und steigt und steigt. Das sorgt dafür, dass der Anbau und die versteckten Lieferungen von Kokain durch die organisierte Kriminalität zunehmen, die diese Nachfrage bedienen wollen. Gleichzeitig ist eine effektive Kontrolle all dieser Warenströme aus den Anbauländern aus logistischen Gründen kaum möglich und aufgrund des Geldes, das im Spiel ist, auch sehr korruptionsanfällig. Die Folge: Kokain flutet derzeit den europäischen Markt. Die Preise fallen oder bleiben zumindest stabil und die Reinheit des gehandelten Kokains nimmt sehr stark zu. Und wahrscheinlich müssen wir uns an dieser Stelle auch von der Vorstellung verabschieden, dass es sich beim Kokain um eine Lieferkette im klassischen Sinne handelt. Also das Bild suggeriert ja, dass man irgendwo ein Glied abschlagen kann, also zum Beispiel den Anbau stoppt oder einen der großen Lieferanten hochnimmt. Und dann wäre ja die gesamte Kette unterbrochen.
Man stellt sich Lieferketten vielleicht immer gerne so ein bisschen als so eine lineare Angelegenheit vor, so wie bei einem T-Shirt, das man irgendwie im Laden kaufen kann. Das ist aber bei Drogen viel komplizierter. Also es gibt nicht so eine ganz klar verfolgte Linie. Einer baut es an und dann verkauft das weiter und dann gibt es irgendwie den Zwischenhändler und dann gibt es den Großhändler und dann gibt es nachher den Dealer auf der Straße oder die Dealerin, sondern es gibt einfach sehr viele, sehr flexible Netzwerke, in denen diese Drogengeschäfte funktionieren. Und deswegen ist es viel besser, wenn man sich das eben nicht als Kette vorstellt, sondern als Netz.
Und dieses Netz kann man sich vielleicht eher wie eine Art Hydra vorstellen. Also dieses mehrköpfige Schlangenwesen aus der griechischen Mythologie, das für jeden abgeschlagenen Kopf dann irgendwie zwei neue nachwachsen lässt. Du schlägst also dem Kokain-Schmuggler-Netzwerk auf einer Seite den Kopf ab, dann wächst unmittelbar aber an einer anderen Stelle ein Kopf nach, um die entstandene Lücke zu füllen. Die Akteure in diesem Netzwerk finden im Dickicht der globalen Warenströme anscheinend immer eine neue Möglichkeit, um Kokain, also eine relativ leichte und kleine Ware, die aber gleichzeitig einen sehr hohen Wert hat, in die Konsumländer zu schleusen.
Einmal eben wird es klassisch in Container versteckt. Es wird aber auch immer mehr damit experimentiert, dass Kokain mit chemischen Mitteln zu irgendeinem anderen Stoff weiterverarbeitet wird und dann in einem Labor in den Verbraucherländern wieder zurückverwandelt wird, sozusagen durch einen anderen chemischen Prozess. Das heißt, dann tritt es gar nicht mehr als das berühmte weiße Pulver auf, sondern ist in irgendeiner anderen Plastikverbindung irgendwie versteckt, sodass man dann, wenn man das finden wollen würde, müsste man ja anfangen, alles zu prüfen. Und das ist eben der Witz, das ist einfach unmöglich. Und diese ganzen diversen Schmuggelwege verstecken sich im Prinzip in unserer Globalisierung und wir werden sie auch nicht loswerden. Also es gibt keine glaubhafte Strategie, wo ich sagen würde, ja, das wird dazu führen, dass dieser Drogenschmuggel irgendwie wirksam unterbunden werden kann.
Es gibt natürlich ein paar Gegenbeispiele, wo es, wenn man, sage ich mal, sich den Welthandel anschaut, tatsächlich dazu gekommen ist, dass der Drogenschmuggel und Handel weniger geworden ist. Afghanistan scheint da gerade drunter zu fallen. Dort ist mit der Taliban ja seit einiger Zeit wieder ein totalitäres Regime an der Macht. Und diese Macht nutzen sie gerade in Afghanistan anscheinend recht effektiv, um den Anbau und Handel von Opium einzudämmen. Was wiederum dazu führt, dass das verfügbare Heroin hier auf dem Markt in Europa laut offiziellen Daten der Europäischen Drogenagentur Jahr für Jahr unreiner wird und teilweise auch schon Fentanyl, also ein hochgefährliches synthetisches Opioid, in das Straßenheroin beigemischt wird. Und im Gespräch mit Ben, also ihr erinnert euch, den Konsumenten aus dem Frankfurter Bahnhofsviertel, da wurde mir dann auch nochmal irgendwie ganz deutlich, wie da das ganz Große mit dem Kleinen zusammenhängt. Also wie die, in Anführungszeichen, Wirtschaftspolitik der Taliban am Hindukusch mit dem Konsumverhalten hier in Deutschland in den Bahnhofsvierteln dieser Republik zusammenhängt.
Weil ich konsumiere eigentlich kein Heroin mehr, weil es so schlecht ist hier in Frankfurt. Aber der Stein ist halt sehr gut.
Also mit Stein meinte er Crack übrigens. Also das ist eine aufbereitete Form von Kokain, das man nicht als weißes Pulver snifft, sondern so kleine Steine in eine Pfeife steckt und die dann raucht. Und das Zeug wirkt dann nochmal deutlich krasser, kürzer und macht noch mehr abhängig. Jedenfalls sieht man am Beispiel Afghanistans, den Drogenhandel zu stoppen oder zumindest einzudämmen, ist gar nicht unmöglich. Aber der Preis, den wir als Volkswirtschaft und als Gesellschaft zu zahlen hätten, der wäre dann doch zu hoch. Davor warnt zumindest unsere Expertin für Drogenpolitik, Helena Barob.
Wenn man die Taliban ist, dann hat man eine Chance. Das war auch schon immer so. Also Mao hat es auch geschafft, den Opiumkonsum radikal zurückzufahren, indem er einfach die Leute umgebracht hat, die gegen seine Regeln verstoßen, so wie die Taliban auch, ja. Aber die Struktur, die wir haben, also einen liberalen Rechtsstaat in einer globalisierten Gesellschaft mit einem freien Handel, ja, wir haben ein Europa, das immer noch Freihandel betreibt, wir haben offene Grenzen, wir haben sehr viel Bewegungsfreiheit, die wollen wir auch behalten, wir wollen auch überall auf der Welt unterwegs sein, wir wollen auch irgendwie Bananen aus Ecuador essen, ja. Und wenn wir eben wollen, dass das Kokain nicht unter diesen Bananen geschmuggelt werden kann, dann müssen wir uns halt die Bananen auch wieder abgewöhnen. Und das wollen wir nicht.
Und vielleicht nehmt ihr nach dieser Folge ja zumindest mit, dass eure tägliche Banane in der Mittagspause oder nach dem Sport oder was auch immer auf gewisse Art und Weise tatsächlich auch etwas mit dem Preis von Kokain zu tun hat. Das würde uns jedenfalls freuen. So, stellt sich natürlich die Frage, was tun, um diesem Problem Herr zu werden. Helena Barob plädiert übrigens dafür, den Schwarzmarkt für Kokain oder auch andere illegale Drogen zu legalisieren, also aus dem Schwarz einen Weißmarkt zu machen, um sozusagen diese ganzen Kartelle und die organisierte Kriminalität, die hinter dem Schmuggel stecken, letztendlich auch zu entmachten. Das ist ja ein riesiges Problem, über das wir auch noch gar nicht hier gesprochen haben, beziehungsweise auch sprechen konnten, wie diese Kartelle vor Ort die staatlichen Strukturen aushöhlen, Kriminalität entsteht und so weiter und so fort. Aber all das ist eine ganz andere Geschichte. Wir haben heute jedenfalls versucht zu verstehen, warum Kokain gerade den europäischen Markt überflutet und billiger und reiner ist, als viele vielleicht vermuten würden. Wir erinnern uns an den Vergleich mit dem Glas Weizenbier. Am Anfang kam uns das alles ziemlich paradox vor. Schließlich folgt der Markt für Kokain ja eigentlich ganz anderen Regeln als legale Märkte. Und unsere Hypothese war, auf diesem Markt wird teuer gehandelt und gepanscht. Aber turns out, so ganz stimmt das nicht. Letztendlich ist die Nachfrage in Europa konstant am Steigen, was den Anbau fördert. Und im Dickicht eines immer größer werdenden globalen Handels wird der Schmuggel von Drogen immer einfacher. Wir waren mit euch am Hafen in Antwerpen und haben erfahren, wie sehr unsere Warenströme, angefangen bei den Bananen und Maniokwurzeln, ins Stocken geraten würden, wenn der Staat die Lieferungen von Kokain effektiv unterbinden wollen würde. Die betriebswirtschaftlichen Anreize, Kokain in großen Mengen nach Europa zu schmuggeln, sind für die Schmuggler extrem hoch, genauso wie die volkswirtschaftlichen Kosten, die es mit sich bringen würde, das zu unterbinden. Die Folge: Kokain flutet aktuell den Markt in Europa und es sieht derzeit auch nicht danach aus, dass die Situation sich auf absehbare Zeit wirklich verändert. Mit all den Folgen, die das für die Gesundheit der Konsumenten hier in Europa und natürlich auch die politische Situation in den Anbauregionen hat. So, am Mikrofon verabschiedet sich jetzt jedenfalls Gregor Lischka. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert uns gerne, lasst uns gerne auch eine entsprechende Bewertung, 4, 5, weiß auch immer, wie viele Sterne da. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr darüber. Finden könnt ihr uns unter anderem in der Deutschlandfunk-App. Vielen Dank in jedem Fall auch an alle Gesprächspartner, auch an Helena Barob, die vorletztes Jahr zu dem Thema auch ein Buch veröffentlicht hat, Der große Rausch, eine globale Geschichte vom 19. Jahrhundert bis heute. Also wer sich für das Thema Drogen, Märkte und Kriminalisierung interessiert, kann da gerne nochmal weiterlesen. Gibt auf jeden Fall ein paar sehr spannende Anekdoten dazu, wie zum Beispiel die CIA selbst mal den Heroinhandel gefördert hat. Das aber nur am Rande. Beteiligt an der Recherche für diese Folge waren Gregor Lischka und Markus Wolf. Producer war Norman Wollmacher. Der Faktencheck kam von Florian Twente und Jule Dieterle. Und die Redaktion hatte Anne Göbel. Und damit sage ich tschüss und bis in 2 Wochen.
Deutschlandfunk Nova. What the Wirtschaft. Jeden zweiten Donnerstag neu in der Deutschlandfunk-App. Nova.